Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo zusammen. Die Folge 470 steht heute zum Download bereit, zum Anhören bereit. Und dazu begrüße ich Sie alle ganz herzlich. Der Kollege Back wurde des Öfteren angefragt bei mir, warum er nicht dabei ist bei den Audiocasts. Ich kann es nicht so wirklich sagen, weil wir haben schon wiederholt abgesprochen, wann wir uns treffen. Und hier virtuell im Aufnahmeraum. Und die Termine hat er aber einfach verstreichen lassen. Er redet auch nicht so gern darüber. Also ich weiß es nicht. Und ich weiß natürlich, dass er so ein bisschen, mehr Freiraum braucht. Er hat viel geleistet in seinem Leben und er hat auch viel, viel, viel Programm gemacht. Und ich nehme ihm das nicht übel, wenn er da einfach mal irgendeinen Termin nicht dabei ist. Er hat mir gesagt, dass er bei der nächsten Fernsehproduktion dabei sein wird. Die, ich meine mal, Sendung müsste irgendwo Ende Mai dann kommen. Und darauf hoffen wir jetzt mal. Ich werde noch mal treten, werde mal sagen, was ist nun eigentlich? Willst du nicht mal beim Audiocast wieder was mitmachen, miterzählen? Muss ja nicht immer die Krankheit sein, über die er ganz gern mal spricht. Hat ja irgendwo auch eine Berechtigung, aber manch einer mag es, manch einer mag es nicht. Es muss ja auch mal ein anderes Thema drin sein. Er hat ja genug davon auf der Pfanne. Bei der letzten Fernsehproduktion war er ja auch dabei. Das heißt, in beiden Sendungen, die, wann kommen sie denn? Jetzt kommt Sonntag, die erste schon. Da hat er und ich über alte Geräte gesprochen, über Geräte, die für uns ganz selbstverständlich sind, aber viele Jüngere gar nicht mehr wissen, was das ist, was das war, wie das funktioniert hat. Und ich bekomme immer wieder Anfragen, da heißt es hier, macht doch nochmal über Retro und alte Geräte und Technologien und sowas. Also Interesse ist da, von denen, die es erlebt haben, miterlebt haben, sowas mal wieder zu sehen. Und von denen, die es nicht erlebt haben, sind auch sehr viele, die sagen, Mensch, das war ja ein Ding, das ist ja gar nicht vorstellbar. Also ich habe ein paar alte Sachen mitgebracht. Wir machen dann den Teil 1 in der Folge 159 und in der 160 in der Fernsehsendung den Teil 2. Auch wieder alte Geräte, aber natürlich unterschiedliche, sonst wäre es ja zu albern, denke ich mir mal. Ja, Heinz Schmitze ist bei diesen beiden Sendungen nicht dabei und er hat mir letztens auch gesagt, in der Mai-Produktion hätte er auch keine Zeit, da könne er nicht. Jetzt muss ich ihn mal ansprechen, wie es denn mit dem Juni ist, ob er da Zeit hat, weil da müsste ich zumindest in einer Sendung, hätte ich ihn ganz gern dabei, in der anderen haben wir es wird eine monothematische Sendung, mehr verrate ich aber im Moment noch nicht dazu. Und das ist eigentlich der Stand der Dinge. Ach ja, ein Audiocast hat er auch keine vorgeschlagen und abgelehnt. Er hat ziemlich viel zu tun mit seiner Lehrtätigkeit, das weiß ich. Und er hat auch noch andere Sachen zu tun, das wurde mir wiederholt gesagt. Aber das muss jeder selbst wissen. Ich werde ihn wieder ansprechen. Und das war aber jetzt eine lange Begrüßung. Normal wird die nur so lang, wenn der Kollege Back dabei ist. Naja, okay. Ich denke, wir fangen einfach mal an. So, es gibt ein paar Themen, die ich mir ausgesucht habe. Viel zu wenige, die hier drankommen, aber man kann nicht so viele gründlich behandeln. Entweder eins sehr gründlich oder viele oberflächlich. Ein Thema wird aber ein Gespräch mit Thomas Ritter sein. Ich bin ein bisschen unterwegs gewesen, unter anderem auch in Pinneberg und habe mich mit Thomas Ritter getroffen und habe dort ein Interview mit ihm gemacht zum Thema Shop. Das werden wir nachher hier einspielen und uns anhören. Das heißt, ich weiß ja schon, was er gesagt hat. Gehen wir aber doch erstmal auf ein aktuelles Thema, und zwar diese Vorratsdatenspeicherung. Heiko Maas hat sich ja lange gewehrt, das Thema anzufassen. Aber jetzt hat er wohl so viel Druck von seinem Kollegen, Innenministerkollegen bekommen. Warum sind Innenminister eigentlich immer so fies? Normal sind die Leute irgendwie gar nicht so schlimm. Sobald sie Innenminister werden, werden sie fies und danach werden sie wieder normal. Oder ist das nur mein Eindruck? Ne? Weiß nicht. Also so daneben kann ich nicht liegen. So. Und jetzt geht es ganz grundsätzlich darum, dass hier das rechtsstaatliche Prinzip ausgehebelt werden soll. Ansatzlos, verdachtslose, totale, vollständige Überwachung. Es nützt auch nichts, darauf hinzuweisen, dass man eben hier eine sehr, sehr kurze Frist zur Speicherung dieser Daten gewählt hat. Nein, es ist von der Sache her ein Todesstoß für unsere Demokratie oder einer von vielen Todesstößen. Alle in der IT, alle in der Datenspeicherung und Überwachung, die jetzt dort geplant wird. Ich kann nur hoffen, dass die Grünen nicht den Mund zu voll genommen haben und die Opposition insgesamt dagegen etwas tun zu wollen. Denn das, was da geplant ist, kann so nicht sein. Der Justizminister, ich sagte es ja schon, ist wahrscheinlich vom Thomas de Maizière getreten und gescheucht worden, um da irgendetwas zu machen. Die Höchstspeicherfrist ist ein Feigenblatt, das ist aber so klein, da kann man ringsrum und dahinter alles sehen. Das ist einfach nur blöd und Quatsch. Rechtsstaatlich betrachtet ist der Verlust des Grundsatzes der Unschuldsvermutung nicht hinnehmbar. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt. Aber die beiden Jungs, die sind nun der Meinung, zumindest der andere redet es nach, denke ich mir mal, dass das Bundesverfassungsgericht diese Sache so durchwinken wird. Ich kann nur hoffen, nein. Das wäre ein absoluter Dammbruch. Das wäre wirklich der erste Schritt in den richtigen Überwachungsstaat. Gut, was unsere Schlapphüte BND dort getrieben haben und dass das vom Kanzleramt überhaupt nicht gerügt oder kontrolliert wurde, ist eine Sauerei überhaupt, dass dort einfach den Amerikanern Zugang zu Daten gegeben wurde, ohne zu überprüfen, wieso, warum, dass selbst französische Behörden über den deutschen Datenknoten, über den BND ausgespäht wurden durch den NSA. Das ist einfach unglaublich. Wir sind letztendlich informationstechnisch ein verkauftes Volk. Unsere Politiker haben uns verkauft. Nicht alle. Einige unserer Politiker sind ja auch überwacht worden auf diese Art und Weise. Auch unrechtsmäßig überwacht worden. Irgendwo ist eine gewisse Hilflosigkeit da, wenn ich mir die ganze Sache betrachte, ansehe, anhöre. Und ich kann nur hoffen, und ich hoffe inständig, dass dieser Scheiß vom Bundesverfassungsgericht wieder abgeschmettert wird. Denn das kann so nicht sein. Das darf so einfach nicht sein. Denn diese Überwachungswahn, warum gibt's den eigentlich? Auf der einen Seite halte ich es für richtig, dass Verbrecher, kriminelle Vereinigungen und gleichstehende Organisationen auch überwacht werden dürfen. Aber nur unter Richtervorbehalt, ist ganz klar. Die andere Seite ist aber, dass man einfach im Trüben ficht, egal wer da ins Netz geht und dann hinterher aussortiert. Das kann es nicht sein. Ich meine, das wäre ja noch irgendwo nicht so kritisch, aber ich für meinen Teil und ich weiß von vielen, vielen Hunderten von Leuten, mit denen ich gesprochen habe, wir, muss ich in dem Fall sagen, haben das Vertrauen in unseren Staat verloren. Wir vertrauen diesem Staat nicht mehr. Und das ist das Kernproblem. Wenn ich wüsste, dass unser Staat mit den Daten, die er über mich erhält, aus irgendwelchen Quellen, so umgeht, als sei es der wichtigste Schatz überhaupt, das ist es nämlich, dann könnte ich ja auch mal sagen, na ja gut, die haben das jetzt kontrolliert, die haben irgendeinen Verdacht, die Sache ist erledigt, ist gelöscht, keiner spricht drüber, die werden wiederum überwacht von Bürgerorganisationen. Das wäre der richtige Weg eigentlich. Aber dieses Vertrauen hat unser Staat über die Jahre hinweg Stück für Stück so zerstört und verspielt, da ist nichts mehr übrig geblieben. Das ist eigentlich auch der Grund, weswegen so viele auf die Straße gehen, protestieren, schreien, weswegen es so viele Prozesse gibt, weswegen wir dem Staat misstrauen. Und jetzt dieser Todesstoß für die Demokratie, der da geplant ist, der Mist muss einfach weg. Mal sehen, wir sollten etwas dagegen tun. Und im gleichen Zug muss natürlich auch Geheimverträge und der ganze Quatsch weg. Es kann nicht sein, dass der Souverän im Staat, wir, die Bürger, nicht erfahren dürfen, welchen Vertrag unsere Regierung, unsere gewählten Vertreter, unsere Beauftragten, unsere Diener mit irgendwelchen Firmen machen. Das ist sowas von absurd, sowas von bescheuert, als wären wir in Amerika mit Geheimgerichten und sonst was. Naja, wir müssen aufpassen, aber so die richtige, großartige Hoffnung, dass es besser wird, habe ich nicht. Hier passt gleich wieder so ein Ding da rein. Schade, eigentlich wollte ich was Schöneres erzählen. Da hat doch der Präsident des Bundeskriminalamtes angekündigt, dass die von seiner Behörde entwickelte Überwachungssoftware ab Herbst 2015 einsatzbereit sein soll. Wir sprechen hier von dem sogenannten Bundestrojaner. Diese Software soll also auf Rechner, Telefone und ähnliches installiert werden von Verdächtigen. Auch hier, man sagt natürlich Richtervorbehalt und so weiter. Wer es glaubt, wird selig. Wer es nicht glaubt, kommt auch dorthin. Also diese Software soll dann, bevor ich meine Daten auf meiner Festplatte verschlüssel oder in meinem Telefon oder sonst was, diese Daten abgreifen und dann an die Leute verschicken, die mich abhören, ausspähen oder sonst was wollen. Das ist der Sinn dahinter. Gut, wie kommt die auf meinen Rechner? Naja, wenn ich meine Türen zu habe, meine Datentüren, ist es gar nicht so einfach. Und das kann auch dieser Bundestrojaner nicht. Die müssen also dann hier bei mir einbrechen und das irgendwo installieren. Wird ihnen schwerfallen in meinem Rechnerchaos, was ich habe. Ich bin auch nicht interessant genug dafür, weil ich bin nicht kriminell. Aber ich habe Maßnahmen getroffen, dass alle, Aktivitäten, die dazu führen könnten, dass irgendjemand Fremdes in meine Räume hineinkommt, sofort und unbemerkt und unwiderruflich protokolliert werden im Bild und Ton. Und wenn bei mir irgendwelche so Arschlöcher einbrechen sollten, um bei mir was zu installieren, dann werde ich das natürlich veröffentlichen. Das ist mir vollkommen wurscht, ob das nun denen oder irgendjemandem im Staat gefällt oder ob es ihnen nicht gefällt. Ich habe von diesem Hosentaschenkraftwerk berichtet, von dieser Brennstoffzelle, die mit Feuerzeuggas oder Benzin betrieben wird, von diesem Dresdner Unternehmen. Und da hat der Ralf Hütter, Sie kennen den? Nee, kennen Sie nicht. Der Gründer oder einer der Gründer von der Musikband Kraftwerk dagegen opponiert und hat versucht, eine einstweilige Verfügung gegen das Dresdner Unternehmen, Acceleron heißt es, glaube ich, zu erwirken, weil seine Band heißt Kraftwerk. Und die haben einen Artikel auf dem, oder wollen sie jetzt auf den Markt bringen, der heißt auch Kraftwerk. Sowas Blödes, sowas Albernes, dieses kleine Teil, das singt doch keine Lieder. Das ist eben ein Kraftwerk. Da müsste man nun tatsächlich auch ein Atomkraftwerk verbieten, diesen Namen zu benutzen. Und ein Braunkohlekraftwerk und ein Wasserkraftwerk und ein Windkraftwerk. Naja, gut, das Gericht hat jedenfalls gesagt, nee, also ist ja wohl ein Unterschied, wenn irgendwo eine Maschine Energie erzeugt, Strom erzeugt, das ist nun mal ein Kraftwerk und das hat nichts mit einer Musik Band zu tun. Nur, man muss sich überlegen, hat er sonst nichts zu tun, als so gegen ein Hosentaschenkraftwerk, gegen eine super technische Idee und Sache, will ich übrigens immer noch hinfahren nach Dresden, will mir das ansehen, aber zweite Jahreshälfte, dagegen vorzugehen, finde ich also ziemlich Banane. Naja. Ja, dann habe ich mir überlegt, ob ich weiterhin bei Netto einkaufen gehen soll. Dieser Vier-Buchstaben-Laden, na, ich gehe nicht oft dahin einkaufen, weil der hat sich irgendwie irgendwann geändert, ist nicht mehr so mein Ding. Aber die wollen demnächst ermöglichen, dass man mit einer Apple Watch bezahlen kann. Und frage ich mich, das ist ja irgendwo, naja, erstmal irgendwo neutral. Aber mit der Uhr bezahlen geht sowieso nicht. Es wird immer so getan, als sei das nur die Uhr. Aber die Uhr ohne ein iPhone funktioniert überhaupt nicht. Das ist genauso, als wenn ich eine Taschenlampe ohne Batterien habe. Da kann ich auch kein Licht mitmachen. Und nun sagen da diese Leutchen, man würde die Bezahlmöglichkeiten einführen, um, das geht also erstmal, um es zu erklären, so, dass man dann bezahlt, da hat irgendeine App da drauf laufen und dann aktiviert man die und dann bekommt man eine vierstellige Ziffernfolge auf der Uhr angezeigt und die muss die Kassiererin dann in das Kassensystem eingeben und dann wird aufgrund eines hinterlegten Kontos das abgebucht. Im Lastschriftverfahren oder sowas. Ja, jetzt, warum bin ich dagegen? Naja, ich bin nicht dagegen. Die Leute sollen machen, was sie wollen. Ich werde es nie und nimmer tun. Aber in dem Moment weiß natürlich auch der Hersteller dieser Uhr und der Bereitsteller dieses Dienstes, wann ich wo was gekauft und bezahlt habe. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da keine Statistiken geführt werden, wie viel Bananen ich kaufe und wie viel Haarmilch ich kaufe und wie viel Kamillentee ich kaufe und was weiß ich nicht alles, um dann das umzuwandeln und diese Daten wieder zu verkaufen in Werbung. Die haben ja alles. Die wissen ja auch, wie viel derjenige dann bezahlt über und mit seiner Uhr. Ich finde es also ziemlich makaber, dass ein solcher Laden hier in Deutschland mitmacht und sich dann auf die Brust haut und sagt, ja, wir wollen unseren technikaffinen Kunden die Möglichkeit geben, bla 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 bla. Jo. Verkauft, wie ihr wollt, ihr kriegt von mir Bargeld oder gar nichts. Dann die sogenannten Release Groups. Das sind also, naja, Banden in Anführungszeichen, die, wenn neue Kinofilme auf den Markt kommen, diese Kinofilme im Kino heimlich aufnehmen und sie dann im Netz verfügbar machen. Die sollen jetzt von Urheberrechtsschützern im Kino selbst, in dem Kinosaal, überwacht werden mit Infrarotkameras, um zu gucken, wer da ist. Es soll gleichzeitig natürlich auch die Überwachungskameras im Kino, die dort vorhanden sind, mitgenommen werden, als Datenlieferant, Überwachung, klar, und Kundenkarten und ähnliches und an der Kasse die Überwachungskamera. Also damit will man den Leuten den Garaus machen. Ich bin ja mal gespannt. Ich bin zwar kein Kinogänger, aber wenn ich im Kino wäre und ich würde heimlich überwacht, da kriege ich ein ganz fieses Auge. Also dann würde ich da schon gegen dieses Kino vorgehen. Ich finde es nicht richtig, dass Kinofilme quasi heimlich kopiert werden und damit wirtschaftlicher Schaden dem Urheber tatsächlich zugefügt wird. Aber das hier heimlich überwachen mit Infrarotkameras im Kino, nee, kann nicht sein. Eine kleine Warnung an alle, die WordPress-Blogs benutzen. Da gibt es eine Sicherheitslücke. Und diese Sicherheitslücke ist noch nicht wieder geschlossen, denn offensichtlich waren die WordPress-Leute gar nicht so sehr daran interessiert, die zuzumachen. Denn monatelang hat da ein Joko Pynnönen, also ein finnischer Sicherheits- und IT-Spezialist, versucht, die darauf hinzuweisen und zu sagen, hier habt ihr eine Lücke oder so. Die haben sich gar nicht drum gekümmert und dann hat die Sache veröffentlicht. Also, man muss aufpassen, der Angriff erfolgt über MySQL. Da gibt es Größenbeschränkungen im Kommentarefeld. Die sind vom Typ Text und nur 64 Kilobyte groß. Und man kann aber dennoch, obwohl der Text, der größer ist, gefiltert wird, dennoch dann über JavaScript-Code diese Filterung umgehen und dann Schadcode auf das System bringen. Naja, wen es betrifft. Und nur man kann nichts dagegen machen. Also in der Version 4.2 von WordPress ist der Fehler nicht behoben und auch die älteren Versionen 3.93, 4.11 und 4.12, auch da lässt sich der Fehler reproduzieren. Keine Chance, irgendwas dagegen zu tun, wenn der Hersteller nicht in der Lage oder willens ist, aktiv zu werden. Denn es gibt ja Hinweise, wie man es machen kann. So. Jetzt denke ich, sollten wir mal darüber sprechen. Nee, wir sollten uns das einfach anhören, was ich mit Thomas Ritter besprochen habe. Ich habe ein kleines Gespräch mit ihm geführt. Es ist ein bisschen mit Hintergrundgeräuschen belastet, weil ich war ja, wenn ich so unterwegs bin, immer mit dem Wohnmobil unterwegs. Da brauche ich mir kein Hotel oder irgendwelchen anderen Kram zu suchen. Und die Straße, wo wir da gestanden haben, die war ein bisschen laut. Also, was Sie da im Hintergrund hören, das sind nicht irgendwelche Panzerkolonnen, die von den Amis durch Europa geschickt werden, um den Russen Angst zu machen, sondern das sind tatsächlich nur Autos. Aber wir sollten uns einfach mal anhören, was Thomas Ritter zu sagen hat. Und am Ende, wenn er fertig ist, wissen wir dann auch, nee, das habe ich sogar gesagt in dem Beitrag, wann der Shop wieder eröffnen wird.
Ja, die Köpfe rauchen noch. Wir haben also sehr, sehr viele Ideen aufgegriffen und Thomas Ritter, nee, fertig sieht er noch nicht aus. Im Gegenteil, frisch und munter. Er hat die Ideen alle mit aufgenommen, selbst wenn sie von mir kamen und die sind ja manchmal schon abenteuerlich. Thomas, ich begrüße dich ganz herzlich.
Ja, hallo. Ich begrüße dich auch, Wolfgang.
Thomas, jetzt haben wir eine ganze Menge Ideen gehabt, aber vorerst sollten wir mal darüber sprechen, wie sieht's denn mit dem Shop aus? Der Shop ist jetzt seit einigen Wochen im Ruhemodus. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, warum das mit dem alten Shop-Modell und der alten Shop-Software nicht mehr wirklich vernünftig machbar war.
Ja, im Prinzip liegt's daran, dass das Shop-System immer Veränderungen braucht im Hintergrund, neue Updates fahren werden müssen, damit Sicherheitslücken geschlossen werden und solche Sachen, die ich technisch gar nicht kann. Ich habe einen Bekannten, der Tim Brauer, der das für mich macht, der zeitlich aber auch immer eingespannt ist, immer überall und das immer nicht leisten kann. Und dann kamen wir auf die Idee, ein fertiges Shop-System zu nehmen, wo im Hintergrund das automatisch gemacht wird, diese Arbeiten, die wir dann nicht mehr tun brauchen.
Mhm. Das heißt, der Shop, so wie er bisher war, kann überhaupt nicht weiterverwendet werden. Du fängst also quasi oder hast bei null angefangen.
Genau, alles neu, Artikelbeschreibung, Artikelnummern, Größen, alles neu einpflegen, wie eine neue Shop. Erstellung, weil wir wollen nicht einen Import machen, weil wir einfach nachher Angst haben, dass wir damit so viel Arbeit haben, dass wir es lieber manuell neu einpflegen.
Ist klar. Ja, jetzt haben wir auch darüber nachgedacht, was man denn machen könnte, wenn der Shop dann wieder eröffnet wird, und das steht ja außer Zweifel, ob man da irgendwelche Aktionen oder sonst etwas macht. Gut, wir können finanziell keine großen Sprünge machen, das ist klar. Aber wir haben doch schon ein paar Ideen gehabt und die sollen wir eigentlich gar nicht verraten, oder?
Nö, ich glaube auch nicht. Oder Nee, naja. Eigentlich nicht. Nein.
Also wir werden auf jeden Fall eine Art Versteigerung machen und werden da ein kleines Paket schnüren und werden da, naja, der Rest ist dann Überraschung. Ja, neue Artikel haben wir auch besprochen, denn es kaufen sich nicht die Leute jedes Jahr ein neues Hemd, einen neuen Schal. Wir wollen auch neue Artikel da reinbringen. Ich hatte ja schon mal bei uns im Forum versucht nachzufragen, was denn so an Artikeln gewünscht wird. Die Ausbeute der Antworten war relativ mager. Wichtig ist ja für uns, das muss ja vorfinanziert werden und das sind ja keine Riesenumsätze und Riesenstückzahlen. Das ist das eine. Und das andere, wenn man die dann für den Computerclub entsprechend anpassen will, dann sind das ja auch noch Kosten. Das muss bedruckt und bestickt werden. Wie kannst du dir das vorstellen, Thomas?
Ja, also im Prinzip wird es weiter so gehen, dass wir uns irgendeinen Artikel nehmen, den wir im Nachhinein dann veredeln, weil es wir können halt das andere nicht leisten. Wenn dann nur über Fernost und es sind trotzdem Riesenmengen, die dann gekauft werden müssen. Und das ist einfach zu risikoreich, weil wir nicht wissen, was gefragt wird.
Mhm. Das heißt also, das machst du weiterhin in Eigenregie, dass du zum Teil die Sachen selbst bedruckst oder dann von einer Firma, mit der du gut kannst, besticken lässt.
Genau, korrekt.
Mhm. Wir haben das auch angedacht gehabt, mal so ein bisschen ins ökologische Bewusstsein hineinzugehen. Diese Plastiktüten, die ja nun unsere Meere verseuchen, unsere Fische umbringen und Sonstiges, die sollen ja auch, Gott sei Dank muss man sagen, durch die EU vorangetrieben, so langsam vom Markt verschwinden. Diese Tragetaschen, die wir jetzt haben, die sind sehr schön, sehr praktisch, gefallen mir sehr gut, nutze ich auch immer wieder. Aber da hast du noch einen ökologischen Gedanken dazu. Was soll da kommen?
Ja, damit verraten wir ja dann doch einen Artikel, den der kommen wird. Es ist eine Baumwolltasche, eben Fairtrade und Bio-Baumwolle.
Mhm. Wie wird's denn mit dem Preis aussehen? Ist die deutlich teurer als die normalen?
Ja, ein Tick teurer wird sie sein, aber ich denke, dass wir das im Verhältnis noch anpassen. Wir wollen ja auch, dass die dann verkauft wird und nicht die normalen Taschen.
Ja, und wer für seine Kinder eine vernünftige Zukunft mitgestalten will, der sollte auch ein paar Groschen mehr ausgeben, denke ich mir. Ja, kommen wir mal zu einem Punkt, da sind wir noch etwas unsicher, weil man kann vorher nie genau sagen, wann solche Softwareprojekte und auch der neue Shop ist ein Softwareprojekt wirklich fertig werden. Aber wir haben darüber gesprochen und so, wie es im Moment aussieht, könnte der neue Shop am 1. Juli oder Juli dieses Jahres starten. Denkst du, dass du das hinkriegen wirst, Thomas?
Doch, das ist realisierbar, da gebe ich alles dran.
Ist es viel Arbeit?
Es ist Arbeit. Viel will ich jetzt nicht sagen, aber man hat ja auch noch andere Sachen, die man realisieren muss.
Ja, das ist wohl wahr. Thomas, wir werden uns noch weiter unterhalten über diese Geschichte. Nur vielen Dank erstmal, dass du unseren Zuhörern mal so ein bisschen was gesagt hast über dich und deine Arbeit. Es ist ja nun viel Arbeit. Du machst es ja quasi nebenbei für den Computerclub und reich bist du noch nicht geworden dadurch, ja?
Nein, aber es macht Spaß. Es ist die Kunden, ja, die CC2-Fans, Kunden, wie man sie ja nennt, die sind toll. Also tolle Zuschriften auch bekommen, Rückmeldungen, es ist so.
Okay, dann schönen Dank. Dann werden wir jetzt unsere Zuhörer wieder verabschieden von hier und ich mache dann weiter im Studio.
Ja, vielen Dank.
Tschüss, Thomas.
Tschüss.
So, das war es eigentlich schon für heute. Was ich Ihnen noch sagen möchte, etwas kurios eigentlich, und zwar Online-Partnervermittlungen dürfen laut einem Gerichtsurteil des Amtsgerichts Hamburg kein Geld kassieren für ihre Dienste. Warum? Es gibt ein Gesetz aus dem Jahr 1900, danach darf so etwas nichts kosten, und zwar im bürgerlichen Gesetzbuch in Paragraph 656 aus dem Jahr 1900, das ist heute noch gültig, steht drin, durch das Versprechen eines Lohnes für den Nachweis der Gelegenheit zur Eingehung einer Ehe oder für die Vermittlung des Zustandekommens einer Ehe wird eine Verbindlichkeit nicht begründet. Gegen dieses Urteil kann man nichts machen, Berufung geht nicht, der Streitwert war unter 600 Euro. Die Frau, die hier vermittelt wurde, braucht das also nicht zu zahlen und ist im Recht. Ist schon irgendwo eine merkwürdige Geschichte, dass so alte Urteile, aber auf der anderen Seite, wenn da eine Dienstleistung dahinter steckt, das gilt übrigens nur für das Zustandekommen der Ehe. Wenn man also irgendwelche so Datingportale und sowas hat, das hat damit nichts zu tun. Die werden von diesem Urteil da nicht berührt. Also wenn man sagt, also ich vermittle dir keinen Ehepartner, sondern nur jemanden Bekannten für was weiß ich was, wenn du den später heiratst, ist deine Sache, wären sie vielleicht schon aus dem Schneider raus. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt, ob das lange Bestand hat oder ob vielleicht das auch von irgendeiner Lobby, wenn der Vermittler stark genug ist, kassiert wird, neues Gesetz, und dann darf man auch dafür Geld nehmen. Das war's für heute. Ich freue mich, dass Sie dabei waren, zugehört haben. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und denken Sie dran, immer ein Bit übrig behalten. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.